Lieber Klaus, was sagt dir denn die Phrase "Not in my backyard"?
Das ist die Phrase, die man immer wieder benutzt oder hört, wenn Leute etwas eigentlich ganz gut finden, aber doch bitte nicht bei mir, nicht hier bei uns im Dorf, nicht hier in Deutschland.
Nicht in meinem Hinterhof.
Ganz genau, nicht in meinem Hinterhof. Das heißt, man kann alle möglichen Dinge nachvollziehen und findet die möglicherweise auch gut, aber doch bitte nicht bei mir.
Ganz klassischer Ausspruch, den man immer wieder verwendet, wenn es beispielsweise um Windräder geht. Und wenn das Windrad, das da eben nicht in diesem Backyard aufgebaut werden soll, dann auch noch mitten ins Weltkulturerbe kommen soll, nämlich in dem Fall das obere Mittelrheintal, dann ist Konflikt gewissermaßen schon einprogrammiert. Und so ist es gerade in Lahnstein. Auf den Lahnsteiner Höhen und auch um Lahnstein herum sollen bis zu 16 Windräder gebaut werden. Das Ganze ist noch in der Planungsphase, aber auch schon jetzt kochen da die Emotionen ganz schön hoch. Und warum Weltkulturerbe und Windkraft oft so im Clinch zueinander stehen, das bespreche ich heute mit meinem Gast im Podcast RZ Insight. Klaus Ambrosius ist bei mir, Kulturchef der Rheinzeitung. Also nochmal offiziell, lieber Klaus, schön, dass du bei mir bist.
Thanks for having me. Danke, dass ich dabei sein kann.
Es geht in dieser Folge um unsichtbare Achsen, um die Eleganz des Rotorblatts und einen Konflikt in Lahnstein, der exemplarisch ist für die ganze Region. Mein Name ist Finn Holitzka und das ist RZ Insight.
Wir sehen kein einziges Windrad als welterbeverträglich an den bekannten Standorten. Es gibt Sichtachsen aus Bad Ems von der Bismarckhöhe, die sind erschreckend. Die stellen in einer erschreckenden Weise dar, was hier geplant werden soll. Bei den Windkraftanlagen handelt es sich um riesengroße Industriebauten, die gehören dort einfach nicht hin.
Das ist Marco Joost, einer der größten Kritiker des geplanten Windparks auf den Lahnsteiner Höhen. Marco Joost ist Ortsbürgermeister von Dahlheim, einer kleinen Gemeinde im oberen Mittelrheintal, auch gerade wiedergewählt worden bei den Kommunalwahlen. Und er ist eigentlich gar nicht der typische Weltkulturerbe-Verfechter, so von seinem Äußeren und von seinem Auftreten. Er ist ein relativ rustikaler Typ, Heizungsbauer von Beruf. Und ich fand es gerade deshalb so spannend, ihn kennenzulernen und mit ihm zu sprechen, weil er nicht in so ein Schema passt von Kultur versus Technik. Aber gerade er sagt auch, dieses obere Mittelrheintal ist so schön und als Weltkulturerbe so schützenswert, dass Windräder da keinen Platz haben. Natürlich ist es andererseits auch ein Fakt, dass wir gerade sehr viel über Nachhaltigkeit sprechen, zu Recht über Erneuerbare und auch über Energiesicherheit. Und in Lahnstein ist ein Windpark geplant, der soll 260 Millionen Kilowattstunden im Jahr produzieren. Wusste ich jetzt nicht genau, was das heißt, aber man kann es übersetzen, das wäre Strom für rund 200.000 Menschen. Allerdings ist es in und um Lahnstein herum, wie so oft, nicht ganz so einfach, denn den Interessen von Nachhaltigkeit und Energiesicherheit stehen auch andere Interessen gegenüber. Und in dem Fall ist es der Schutz des Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal. Klaus, du bist Kulturredakteur bei der Rheinzeitung. Du bist der beste Ansprechpartner hier im Haus, um zu erklären, was ist denn das eigentlich?
Das ist ein ganz besonderes Weltkulturerbe-Denkmal, weil es 65 oder knapp 67 Kilometer, je nachdem wie man guckt, umfasst am Rhein entlang. Das ist also riesengroß. Und das führt dann manchmal zu solchen Diskussionen, wenn man dann halt sagt, okay, wir haben jetzt diese Kulturlandschaft, die ist unter Weltkulturerbe-Schutz gestellt. Das ist übrigens was, was wir machen. Das macht nicht die UNESCO. Das muss man immer betonen, denn das ist nicht so, dass die UNESCO gekommen ist und hat gesagt, hey, Rheinland-Pfalz, dieses obere Mittelrheintal, das ist ja toll, das möchten wir gern mal als Weltkulturerbe
also
auszeichnen.
Also nicht von außen oktroyiert, sondern man
bewirbt sich regelrecht drumherum. Das tun sehr viele Staaten auf der ganzen Welt, das tun auch viele Bundesländer jedes Jahr mit verschiedenen Vorschlägen. Rheinland-Pfalz hat das gemacht und damit macht man auch gewisse Angaben, was man dann möchte. Und das ist vor allen Dingen ein Schutzgedanke, dass man sagt, da ist was ganz Besonderes, das finden wir selbst so toll, dass wir das gern versehen hätten mit diesem tollen Siegel der UNESCO. Aber wir sagen ja noch genau noch gleich, was wir damit vorhaben. Mhm. Und das bedeutet, wir wollen da gewisse Dinge schützen. Wir wollen gewisse Dinge entwickeln. Das ist da immer drin enthalten, dass man darlegt, wie man diesen Schutz betreiben will, um diese besonderen Merkmale dieses Denkmals hervorzuheben und zu bewahren. Und das enthält natürlich auch solche Sachen, die in diesem Fall in so einem großen Gebiet in die Landschaft eingreifen. Das kann dann etwas sein wie Windräder zum Beispiel, die man in einer Kulturlandschaft dieser Art dann möglicherweise nicht haben will oder wo es gewisse Bedingungen dann gibt, wo die stehen dürfen und wo die nicht stehen dürfen.
Ja, du hast jetzt gesagt, man muss und man will ja auch gewisse Dinge schützen und da hat sich jetzt, wie könnte es anders sein, möchte ich fast sagen, eine Art Bürgerinitiative gegründet. Ein Bündnis, das heißt Bündnis Kulturlandschaft Romantischer Rhein. Da gehört Marco Joost dazu. Und was das für Leute sind, mit denen er da gemeinsam ein Bündnis geschmiedet hat und vor allem was die stört, das bringt Marco Joost nochmal hier auf den Punkt.
Ja, das sind überwiegend Bewohner aus dem Welterbetal, Gastronomen, Geschäftsleute, Privatpersonen, Schlossbesitzer, darf man auch sagen, ja, die sich ja bereits vor über 10 Jahren zusammengefunden haben, um eben zum damaligen Zeitpunkt bereits Pläne zu vereiteln, Windräder mitten in das Welterbe zu setzen. Die riesengroßen Windkraftanlagen, so wie sie heute auf dem Markt sind und wie sie hier geplant sind, sind absolut nicht welterbeverträglich. Wir wohnen in einer der schönsten Regionen Deutschlands und uns wurde der Welterbetitel im Jahre 2002 geschenkt. Das ist ein Geschenk und da müssen wir auch als Kommunen Verantwortung übernehmen. Und wir dürfen uns nicht von dem finanziellen Gedanken leiten lassen, hier Einnahmen zu erzielen, die scheinbar den Kommunen gut tun wird.
Kommen wir nochmal auf die Windräder zu sprechen. Just gestern bin ich am Rhein entlang gelaufen bei uns in Koblenz. Da wurde gerade auf so einem großen Frachter, wurden gerade zwei dieser Flügel vorbeitransportiert. Und ich finde, wenn man die mal von nahem sieht, das hat man ja sonst nicht ganz so oft, wenn man die mal von nahem sieht und auch flach hingelegt, dann erkennt man doch nochmal, das ist echt ein sogenannter Oschi. Also diese Flügel oder die Windräder an sich, die werden 270 Meter hoch. Die Narbe, also das Teil in der Mitte 180 Meter hoch, das ist schon richtig groß. Davon sollen also bis zu 16 in Bereich Lahnstein gebaut werden, 9 direkt auf dem Gebiet von Lahnstein, dann nochmal jeweils 2 in Schweighausen und Becheln, das sind also kleinere Ortschaften, und 3 nochmal in Früchte, auch das eine kleinere Ortschaft, rund 560 Einwohner. Die genauen Standorte sind jetzt zumindest der Öffentlichkeit noch nicht mitgeteilt worden, aber irgendwie ist schon klar, zumindest aus Sicht dieses Bündnisses Kulturlandschaft Romantischer Mittelrhein, die stehen auf jeden Fall im Weg.
Ja, wir sprechen immer von Sichtachsen und wir haben hier bedeutsame Kulturdenkmäler, eben unsere Burgen, 40 an der Zahl. Und die Windräder gefährden eben diesen Blick, diesen uneingeschränkten Blick auf die Burgen und Schlösser am Mittelrhein. Und uns ist es gelegen, dass der Tourismus in unserer Region vorangetragen wird. Und dem würden die Windräder hier alle den Garaus machen.
Die benutzen da auch ein Vokabular, was schon zeigt, es ist ihnen also sehr ernst. Besorgniserregend ist ein Zitat, erschreckend und ein Unding. Also die sind sich da ganz sicher, dass das dort nicht hingehört. Und die Frage, die ich dir aber gerne stellen würde, auch aus so einer Kultursicht, einer ästhetischen Sicht auch im Endeffekt, es hat ja jetzt nun mal wirklich niemand vor, die Marxburg abzureißen oder direkt 50 Meter davor ein Windrad hinzustellen, sondern ich gehe schon davon aus, und das hat auch das Unternehmen, was hier bauen will, nämlich die Energieversorgung Mittelrhein, also EVM, hat das auch mitgeteilt. Natürlich bedenkt man diese Sachen mit und ist sich dessen bewusst. Es kann sein, dass die Windräder doch einige hundert Meter oder Kilometer wegstehen und dann wird aber argumentiert mit sogenannten Sichtachsen, dass man sagt, ja okay, das steht jetzt nicht direkt davor, aber das steht so, dass es im Weg ist zum Draufgucken, also dass die Sichtachse quasi versperrt ist. Das ist jetzt nicht unbedingt jedem Normalbürger oder Normalbürgerin, der nicht Weltkulturerbe-Experte ist, so leicht zu verklickern, warum so eine Sichtachse trotzdem so was Wichtiges ist. Wie würdest du das einordnen?
Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen.
So ist ja Podcast.
Genau, wie du auch dabei bei deiner Frage. Du hast das gesagt, es geht auch manchmal so um ästhetische Komponenten. Und da nochmal, wir haben ja da eine ganz große Vielfalt, wie wir das sehen können. Ich persönlich finde Windkraft hochgradig ästhetisch. Ich finde das ein ganz wunderbares Sinnbild für erneuerbare Energie. Ich finde einen riesigen Windpark großartig und gigantisch und wunderbar, wenn ich ihn mit Atomkraftwerken oder Kohlekraftwerken vergleiche. Es ist filigran. Selbst wenn sie sehr groß sind, sind sie aus der Ferne wenigstens filigran. Es ist ein Bauwerk, was mir sagt, hey, ich bin temporär, du kannst mich ganz schnell wieder abbauen, wenn ich nicht vorher selbst umfalle. Und es ist ein tolles Zeichen dafür, was wir vorhaben und was wir machen müssen. Da sind wir uns alle einig und das möchte ich auch noch sagen. Bei so Diskussionen wird oft versucht, den Klimawandel zu nutzen oder unsere Klimapolitik, die wir betreiben wollen, und das auszuspielen gegen den Denkmalschutz. Also ich kann mich an eine Pressemeldung erinnern von einer Kanzlei, die darüber was publiziert hat. Die hat gesagt, der Schutz der Welt, wir müssen noch den Schutz der Welt machen und müssen daran denken. Das ist alles richtig. Mhm. Und richtig ist auch, Rheinland-Pfalz hat sich, Deutschland hat sich verpflichtet, dass Klima zu schützen und da was zu tun, das hat völkerrechtlichen Status. Genauso völkerrechtlichen Status hat unsere Verpflichtung, wenn wir mitmachen bei diesem ganzen Welterbe, der Denkmalschutz. Das heißt, wir müssen das unter einen Hut bringen, wie wir viele andere Sachen auch unter einen Hut bringen. Aber zu den Blickachsen, ganz konkret. Das Problem ist eigentlich immer nur, wenn man nur eine Seite hört. Das ist aber im ganzen Leben so und bei allen Diskussionen. Und wenn jetzt jemand sagt, also ich fahre jetzt mal hier mit dem Boot durch das Rheintal und ich sehe da vielleicht mal die Spitze drüber und das ist doch gar nicht schlimm. Und ja, dann hat dieser Mensch eine Blickachse wahrgenommen, der Bootsfahrende auf dem Rhein. Oder jemand sagt, also wenn ich so hier jetzt gegenüber der Maxburg stehe, da wird man das ja kaum sehen. Ja, kann sein. Genau deswegen gibt es einen riesigen Katalog von Aussichtspunkten, der benannt ist. Das heißt, wir fischen hier gar nicht im Trüben, sondern es gibt diesen Katalog von der Landesregierung, auch ganz genau Stück für Stück ausgewiesen, welche Blickachsen man dann gucken muss. Und da sind auch Aussichtspunkte dabei, also auch durchaus höhere Punkte, wo man von oben ins Tal reinschaut. Jetzt nicht aus der Luft, das gilt nicht. Aber es gibt verschiedene Aussichtspunkte und die sind ganz klar benannt. Und da trifft man dann letztendlich ein Urteil, das ist ein Fachurteil von Fachleuten, das auf vielen Sachen beruht, unter anderem ganz auf einer Kernzone, aus einer Randzone, auf Pufferzonen, das ist alles mit Kilometern klar belegbar und machbar, zu sagen, kann da etwas stehen, ja oder nein. Also rein unter diesem Aspekt der Sichtachsen, die wir und Aussichtsachsen, die wir untersuchen. Und dann kann man schon wissen, ist es möglich, da was zu bauen in dieser Richtung oder nicht.
Aber das ist natürlich, da geraten wir jetzt natürlich auch in den Bereich des Geschmäcklerischen oder wo man unterschiedliche Meinungen haben kann. Das ist natürlich trotzdem nie objektiv. Also du hast es ja auch schon angesprochen, ob ich jetzt eine Windanlage irgendwo im selben Blickfeld wie eine Burg, ob ich das potthässlich finde und unpassend oder ein total spannendes Zeichen von Fortschrittlichkeit und wie sich das Historische und das Futuristische begegnen. Da kann man ja blumigste Sätze zu dichten. Also das ist ja, das kann ja am Ende kein Fachmann und keine Fachfrau der Welt ein für alle Mal festlegen, sondern der eine wird immer sagen, hey, ich finde, das sieht total cool aus, Windkraft hier, Burg da, und der andere wird sagen, nee. Und ein Aspekt, den ich auch noch sagen will, das hat vor hunderten von Jahren mal irgendwo ein König gebaut als Festungsanlage, also ganz funktional, das hatte den Zweck der Verteidigung. Und heute diskutieren wir natürlich darüber, dass es Kultur ist und dass es aus ästhetischen und irgendwo historischen Gründen schützenswert ist. Aber es war mal eine funktionale Anlage und heute reden wir eigentlich wieder um funktionale Anlagen, nämlich die Windkraft. Also würdest du mir das so weit zustimmen, dass es doch am Ende ein Geschmacksurteil bleibt?
Es ist, so wie du es beschreibst, natürlich ein Geschmacksurteil, aber es geht ja, jetzt sagen wir, nicht nur um so ein einzelnes Denkmal oder um ein einzelnes Erbegebiet, Welterbegebiet, sondern es geht um einen Eindruck, der über das Einzelne auch ein bisschen hinausgeht. Und wir haben uns ja überlegt, dass wir gerne diese Unterschutzstellung hätten.
Wenn ich da kurz dazwischen fragen darf, wer ist denn wir in dem Zusammenhang? Also Zusammenschluss der Städte und Gemeinden oder wer hat sich da beworben?
Beworben hat sich das Land Rheinland-Pfalz. Das ist ein riesiges Verfahren. Das macht man nicht so eben oder ruft da mal an oder wirft da einen Zettel ein, sondern man stellt einen ganz umfänglich vorbereiteten Antrag, der sehr gut vorbereitet ist, wissenschaftlich belegt, der genau darstellt, was ist das Besondere an diesem Welterbegebiet. Und dann durchläuft das einen ganz langen Prozess. In der Umsetzung jetzt direkt zuständig ist beim Kulturerbe Oberes Mittelrheintal der Zweckverband dafür. Und der zeigt schon ein bisschen, warum es auch so schwierig ist. Weil wir haben hier halt nicht eine Stadt, sind wir wieder, sagen wir mal, Dom zu Speyer, sondern wir haben schon mal zwei Bundesländer. Weil diese lange Strecke, die geht halt nicht nur durch Rheinland-Pfalz, sondern auch Hinterbingen, Altach, Hessen. Jede Menge Landkreise und die ganzen Ortsgemeinden. Und die sind alle in diesem Zweckverband zusammen. Denn für alles, was genehmigt wird in diesem riesigen Bereich, sind auch die alle örtlich zuständig. Und das ist auch genau das Problem. Dafür hat Rheinland-Pfalz diverse Bestimmungen erlassen. Und da hört zu, was mache ich, wenn ich Windkraft in dieser Gegend aufstellen will? Eigentlich ein ganz klares Verfahren, wo man sich früh, also auch wenn ich jetzt eine Energieversorgungsfirma bin und will da was tun und habe da eine Gemeinde, die da gern mitmachen würde, dann wissen wir genau, was tun wir. Wir müssen das und das machen. Wir müssen auch so ein Sichtachsgutachten machen. Wir müssen uns früh da in Verbindung setzen mit der SGD Nord zum Beispiel hier, die zuständig ist in dem aktuellen Fall. Und genau so funktioniert es dann halt leider nicht, weil man hat dann lieber ein bisschen die Eskalation. Man heizt das ein bisschen an und sagt dann, ja, wir wollen doch alle den Klimawandel vermeiden oder abfedern. Wir brauchen doch alle erneuerbare Energien. Stimmt.
Aber not in my backyard.
Ja, not in my backyard mag der eine sagen, aber andererseits, Rheinland-Pfalz hat ja ziemlich ambitionierte Ziele. Müssen wir alle haben, was der Energiewandel angeht. Und das heißt, in den Schritten 2030 und 2040, 2% der Landesfläche sollen ausgewiesen sein für Windkraft. Aber das Gebiet des Welterbes ist viel, 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 viel kleiner. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, aber dann machen die nicht mit und dann geht das ja nicht, dann können wir es nicht erreichen. Das ist nun auch Quatsch. Das heißt, ja, es sind Zonen, in denen man das einfach nicht darf, aus diesem Urteil, nennen es geschmäcklerisch oder nicht, aber man gesagt hat, wir möchten diesen Eindruck bewahren und wir möchten auch diese Alleinstellungsmerkmale der einzelnen Burgen zum Beispiel behalten und da nichts Großes reinbauen. Dann heißt das, in dieser Gegend kann man dann möglicherweise halt keine Windkraft installieren und die Leute da vor Ort können damit kein Geld verdienen. Ja, da sind wir dann manchmal bei Geschmacksfragen, aber was du angesprochen hast, ist dieser klare Konsens, wir möchten in einer direkten Sichtachse, in einer direkten Sichtbeziehung zu diesen historischen Sachen nichts haben, was diesen Eindruck stark stört. Und das finde ich, ich habe vorhin gesagt, ich finde das wirklich sehr attraktiv, die Windkraft, und sehe das gern. Aber ich finde es in so einem Fall, wüsste ich dann nicht, wenn ich sage, wir haben noch sehr, sehr, sehr viele andere Flächen, wo das super stehen kann und sehr viel weniger stört, warum bauen wir es dann mitten rein? Mhm. Davon abgesehen, dass wir dann auch den Status gefährden würden, das ist vielen Leuten gar nicht wichtig. Die sagen, mein Auto fährt auch ohne Wald und mein Koblenz wird auch ohne Welterbetitel bereist. Das würde ich aber anders sehen.
Mhm. Das ist ein interessanter Punkt, denn wir reden ja gerade über ein Projekt, was in der Planungsphase ist, was bis 2028 fertiggestellt werden soll, wenn das denn klappt. Wir haben aber ja auch rückblickend ein Beispiel, wo wir schon auf 10, 15 Jahre draufschauen können, wo es einen ganz ähnlichen Konflikt gab. So wie ich eingangs gesagt habe, es diese Konflikte ja immer wieder gibt in ganz Rheinland-Pfalz, in ganz Deutschland, wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Was ich meine, ist natürlich die Seilbahn in Koblenz. Die Seilbahn, die entstanden ist im Rahmen der BUGA damals in Koblenz, also der Bundesgartenschau, die hier ordentlich umgekrempelt hat in der Stadt und die auch von Anfang an begleitet war von Sorgen um den Welterbestatus beziehungsweise um Denkmalschutzinteressen. Diese Seilbahn, die geht ja ungefähr vom Deutschen Eck, also von diesem Rheinufer, hoch auf die Festung Ehrenbreitstein. Und dort, wo also diese Talstation ist, wo man einsteigen kann, da ist auch eine relativ wichtige, relativ besondere Kirche, nämlich die Basilika St. Castor. Und das war mitunter der Knackpunkt, wo man gesagt hat, also diese Seilbahn, die dort aus touristischen Zwecken für diese Buga hin soll, die steht jetzt aber mitten vor dieser historischen Kirche. Was interessant ist im Rückblick ist, dass sich ja da der Wind ganz schön gedreht hat und mittlerweile diese Seilbahn selbst als so eine Art Denkmal für Koblenz steht. Und ich glaube, wenn du die Koblenzerinnen und Koblenzer fragst, wenn du da eine Volksabstimmung machen würdest, würden wahrscheinlich 95% sagen, die gehört dazu und die bleibt. Können wir nochmal auf diesen Konflikt zurückschauen und wie sich da auch die öffentliche Meinung geändert hat im Laufe der Zeit? Wie hast du das beobachtet?
Das ist jetzt ein ganz vermiemtes Gelände und da kann man eigentlich nur falsch antworten. Ich glaube nicht, dass die öffentliche Meinung sich sehr geändert hat, denn da muss man sich auch nichts vormachen. Also so Spezialistenmeinungen von Denkmalschützern, das ist nicht immer die Mehrheitsmeinung. Oft deckt sich das, aber bei so einer Sache kannst du schnell sagen, hier Koblenz, du hast noch keine Seilbahn, willst du eine Seilbahn? Die wird total attraktiv, die wird die Festung Ehrenbreitstein erschließen. Das ist ein totaler Touristenmagnet und eine super schöne Fahrt über den Rhein. Stimmt alles. Und dann kommt jemand und sagt, ja, aber St. Castor, die Basilika, die hat so eine sehr lange Geschichte. Hat ein Alleinstellungsmerkmal mit diesem Alter am Rhein. Das gibt's ja so nicht nochmal. Naja, dann lass mal abstimmen. Ob du dann viel besser oder schlechter als bei 95% bist, weiß ich nicht. Aber ich habe das so erlebt und ich denke, da darf man sich auch mal dran erinnern, dass da einfach, wie es oft in der Politik ist, nicht mit ganz offenen Karten gespielt worden ist. Weil man hat ja Planungen gemacht, man wusste, man will diese Seilbahn, das soll eine der Hauptattraktionen der Bundesgartenschau werden. Und die soll ungefähr vom Deutschen Eck aus starten, wie du es gesagt hast. Und damals hat man dann natürlich auch vorbereitend mit den Experten der UNESCO darüber gesprochen. Das sind ja alles auch Denkmalschützer in diesen Gremien, die da beraten, die UNESCO. Und dann gab es verschiedene Varianten und da war klar, so wie es jetzt ist, also mit dieser Talstation, wirklich press ran an St. Castor, was keine sehr große Kirche ist, die ist also wunderschön in ihrer Proportion und sie ist nicht riesig und diese auch nicht sehr riesige Talstation ist halt dann doch groß daneben. Mhm. Und es,
also von der rechten Rheinseite kannst du St. Castor eigentlich nicht mehr erkennen.
Kannst es nicht erkennen und jetzt wird es Leute sagen, ist mir wurscht und muss man nicht. Aber wenn du sagst, wenn wir dieses wunderbare Ding da haben, vielleicht finden wir dann auf dieser ganzen weiten Strecke doch noch einen anderen Ort, unsere Talstation hinzumachen. Da gab es eine Möglichkeit, die auch in Betracht gezogen wurde, das noch rüber zu machen auf dieser anderen Seite, über die Mosel rüber.
Ach was.
Da, wo der Campingplatz ist. Mhm. Und das wurde auch geprüft. Da hätte man dann noch temporär eine Fußgängerbrücke rüber geschaffen. Eine Holzbrücke möglicherweise, eine Konstruktion. Hätte auch eine andere Zuwegung dahin machen müssen, dass da halt, dass man überlegt, wo sollen dann die ganzen Touristen dann da hinfahren und so. Aber das hätte man alles machen können. Wäre möglicherweise komplizierter oder etwas teurer geworden. Aber es gab mehrere Variationen. Und dann hat man sich für diese entschieden. Es war eindeutig die einfachere Lösung, auch die kostengünstigere Lösung und hat die UNESCO unter anderem mit dem Argument beschwichtigt, es ist ja definitiv nur für die Buga und dann vielleicht noch für, und dann kommen jetzt verschiedene Jahreszahlen, die dann immer dazu kamen.
So ein bisschen Salamitaktik.
Das ist
so.
Wirklich Salamitaktik, ja, die Betriebsgenehmigung gilt ja nur bis, dann folgen mehrere Zahlen, die dann immer verlängert wurden. Dann erstmal bis 26 und jetzt, dann kommt ja doch 2 Jahre später nochmal eine Bundesgartenschau, also so lange mindestens. Und gut, mittlerweile hat man die UNESCO da auch weich gekocht und die sagt, also weich gekocht ist das falsche Wort, sondern die sagen, okay, das kann man nicht mehr ändern, das gehört jetzt dazu und es gefährdet jetzt auch nicht den Welterbestatus, aber, und dann ist man jetzt im Status quo, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man plant, man muss jetzt sowieso, dann muss man wirklich was machen, auch von der Betriebsdauer, dass man das nochmal statisch neu wehrt oder so. Wie gestalten wir diese Talstation? Kann die weniger auffällig sein? Kann die ganz anders aussehen oder so gemacht werden, dass man doch mehr von St. Castor mitkriegt oder dass es besser passt? Mhm. Weil im Moment hat man halt wirklich St. Castor und daneben dieses etwas futuristische, moderne Gebilde sehr, sehr nah dran. Das ist meiner Meinung nach ein ganz schmerzhafter Kompromiss. Aber es ist nun so und ich genieße absolut damit zu fahren. Ich finde die ganz toll. Ich werde das auch zukünftig tun. Aber war von Anfang an sehr gegen den Standort, weil es einfach auch andere gab und ich immer das Gefühl hatte, Moment, alles, was da jetzt angeführt wird, ist eine Scheindiskussion und dann wird es einfach bleiben. Hinter der Hand hat es dann auch jeder gesagt, ja klar, dann bleibt es halt einfach.
Fakten geschaffen.
Fakten geschaffen. Und da können wir, wenn ich das einfach mal initiativ machen darf, den Bogen schlagen, dass du das auch, wenn wir jetzt über Windräder, über Windkraft reden, gucken wir auch mal weg vom Mittelrheintal. Schon vor ein paar Jahren, glaube ich, hat mal jemand gezählt, da gab es schon über 20 verschiedene deutsche Weltkulturerbestätten, wo es Diskussionen um Windkraft gibt. Das ist ein Thema, was überall geführt wird, weil, ja gut, Windkraft seitdem halt auch erst auf breiter Flur aufkommt. Ja.
Und auch dort, wo es nicht so viele Kulturerbestätten gibt, wie im Hunsrück, gibt es große Diskussionen um die Windkraft, weil dann doch Anwohner irgendwann damit zufrieden sind. Aber genau.
Die gibt es überall und natürlich, wenn man jetzt gegen sowas ist und hat ein Weltkulturerbe da stehen, und kann man ja sagen, ist ja auch ein guter Grund. Also prüfen wir doch erstmal, darf es überhaupt dafür? Das mag alles sein. Kann auch sein, dass Leute, die jetzt in diesem Bündnis sind, möglicherweise auch Anwohner sind und das mag man denken, wie man will, aber es ist auf jeden Fall nachdenkenswert. Und in vielen dieser Fällen, wo diskutiert wurde, hat man das Gefühl, dass die Konzerne oder auch die Ortsgemeinden oder wer dann auch immer da das betrieben hat, ein bisschen darauf gesetzt haben, wir geben jetzt mal Gas. Vielfach gab es dann noch keine genauen Pläne, gar nicht direkte Planungen, wie es mit Windkraft gehen soll, weil das ja doch neu war. Und auch in Rheinland-Pfalz ist es so gelaufen. Und gerade jetzt, wo man dann der Windkraft Vorrang eingeräumt hat, das ist ein Privileg, da darf man jetzt schneller bauen, es wird schneller genehmigt. Und wenn es dann noch keine anderen ziehenden Pläne gibt, die das verhindern, kann man da manchmal was schnell durchkriegen. Auf die Spitze getrieben hat das vielleicht eine Firma in der Nähe des einzigen saarländischen Kulturerbes, der Völklinger Hütte, wo auch große Windkrafträder errichtet wurden.
Alte Industrieanlage.
Genau, das ist eine alte Industrieanlage und ich dachte doch so, naja, das passt doch gut zu der alten Industrieanlage. Das mag sein, nur auch da hätte man einfach das normale Prozedere gehen können. Aber da ging es so weit, dass man gesagt hat, also hier sind jetzt die Verträge und wir müssen das jetzt noch ganz schnell machen, weil wenn wir das ab nächsten Jahr machen, dann kriegen wir weniger Einspeisepauschale, dann können wir weniger zahlen an die Gemeinden. Das ist ein bisschen Erpressung. Das ist... Da kann man natürlich auch die öffentliche Meinung dann gut mitfüttern, weil, naja, Geld verdienen tut jeder gern, tut jede Gemeinde gern, auch die Gemeinden, jetzt kann ich absolut verstehen, das ist Geld, was in die Gemeindekasse kommt. Aber wie gesagt, über all dem steht halt diese große Verpflichtung, dass man sagt, wir wollen viel Flächen ausweisen für Windkraft, aber wir haben auch Flächen, auch ein Biosphärenreservat, auch andere Naturschutzgebiete, wo wir es nicht wollen. Und man sagt als Gemeinschaft dann ja auch, wir haben gute Gründe dazu und so ein Denkmalschutz kann da schon dazu gehören.
Das ist auf jeden Fall ein super vielschichtiges Thema, auch sehr komplex, weil da einfach Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Energiesicherheit, Wirtschaft und natürlich der Kulturschutz zusammenfallen. Ich würde dir gleich gerne noch eine Abschlussfrage stellen, lieber Klaus. Vorher sage ich einmal in Richtung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ihr findet den Podcast RZ Insight natürlich immer und jederzeit auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das kann Spotify sein, Apple Podcasts, alle, die es da so gibt und eben immer auch auf rhein-zeitung.de/podcast. Da könnt ihr auch zuhören. Schreibt uns doch gerne ein Feedback oder macht Vorschläge für Themen, was euch mal besonders interessiert. Wir sprechen hier immer über Themen aus Rheinland-Pfalz, mal persönlich, mal politisch, heute kulturell, könnte man sagen. Und lieber Klaus, in die Richtung geht natürlich auch die Abschlussfrage. Du hast jetzt in Bezug auf Koblenz, auf die Seilbahn auch schon mal das Wort Kompromiss benutzt. Du hast ja auch schon mehrfach im Laufe der Folge gesagt, also Windkraft kann man gut finden und trotzdem finden, dass die nicht dort hingehört. Glaubst du jetzt, auch aus deiner Erfahrung als Kulturbeobachter heraus, dass sich in diesem Fall ein Kompromiss finden lässt und finden wird oder dass es so ausgeht, dass Fakten geschaffen werden und eine Seite ist dann todunglücklich oder wir haben sowas wie einen Dauerstreit. Was ist dein Gespür, in welche Richtung sowas gehen wird?
Was ich nicht vorempfinden kann, ist, wie das jetzt konkret ausgeht. Einfach, weil wir die konkreten Standorte nicht kennen und auch nicht diese letztgültigen Visualisierungen, die dann doch vorgenommen werden müssen. Aber ich weiß, dass es jetzt bei der zuständigen Behörde liegt, das ist gut. Die Politik ist sehr sensibilisiert darauf. Da sind wir sicher diesem Bürgerzusammenschluss sehr dankbar, dass er da auch nochmal die Hand gehoben hat. Und geschäftliche Interessen zu haben, ist nichts Verbotenes. Das brauchen wir auch alle. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Was man sagen kann, der Kompromiss oder so ein Ausgleich, eine Balance zwischen diesen beiden wichtigen Sachen, die wir haben wollen. Wir wollen mehr erneuerbare Energie, wir wollen auch diesen Denkmalschutz. Das ist eine Sache, die wir immer mehr sehen in den vergangenen Jahren. Und das ist extrem erfreulich. Während man früher den Denkmalschutz manchmal so ein bisschen dogmatisch empfinden konnte oder das Gefühl hat, manche Diskussion wird da ideologisch geführt, würde ich sagen, das hat sich sehr entspannt. Ganz kleines Beispiel, wenn ich es noch geben darf. Früher war es sehr, sehr hart, zum Beispiel Solarenergie irgendwie umzusetzen, wenn man ein denkmalgeschütztes Haus hat oder in der Nähe von einem denkmalgeschützten Objekt wohnt, wo man in direkter Sichtbeziehung dazu ist. Viele Leute, die ein altes Haus haben, haben genau dieses Problem. Das mag nicht mal nach was Tollem aussehen, ist aber ein Denkmal. Und da hat sich doch der Zugang auch der Denkmalschützer sehr geändert. Also, dass man da heute viel flexibler ist, dass man heute wirklich sagt, ja Moment, das ganze Dach jetzt nicht, aber schauen Sie mal, Sie haben oben diesen ganz flachen Bereich, den sieht man ja wirklich nur von oben, da kann Solar drauf. Oder Sie können auch mit Solarsachen jetzt näher ran an denkmalgeschützte Gebäude. Das wird heute viel flexibler entschieden. Und wichtig ist, dass einfach diese Schritte gegangen werden, dass die Leute alle miteinander reden und es nicht eskalieren lassen und dann nach dem Motto, es muss aber jetzt gebaut werden sonst. Das ist immer Ultima Ratio und wirklich die allerschlechteste. Und insofern bin ich jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Man kann es auch wirklich schlecht sagen, weil es nicht sehr transparent kommuniziert worden ist. Und das ist auch eine Sache, Sachen offen kommunizieren, damit man sich danach richten kann und wissen kann, ja oder eher nicht. Und da schauen wir mal, wie es in diesem Fall ausgeht. Es wird bestimmt nicht der letzte sein, weil wie gesagt, 67 Kilometer ist eine Menge Holz. Und wir wollen ganz, ganz viel machen, auch mit erneuerbaren Energien. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Sagt mein heutiger Gast im Podcast-Studio der Rheinzeitung bei RZ Insight heute, Klaus Ambrosius. Vielen Dank dir, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten und Zuhören. Mein Name ist Finn Holitzka und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.